Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und willkommen bei den Two Cray Nights. Heute mit einem neuen Buch, nämlich Buch 3, Galaxis in Flammen von Ben Counter. Im englischen Original erschienen im Oktober 2006 und in der deutschen Übersetzung im Dezember 2009. Wir lesen wie immer aus dem deutschen Sammelband, Thomas physisch im Buch und ich in der E-Book-Version. Und da auch gerade die Rede davon war, wollen wir ihn mal reinlassen. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai.
Was macht die Gesundheit? Du klingst sehr nasal.
Ja, aber nicht so nasal wie gestern oder vorgestern. Ich bin von Tempopapier auf Toilettenpapier umgestiegen, hab alleine gestern 2 Rollen davon verschneuzt. Also heute ist schon besser. Da bisher nur eine.
Ja, haben wir die Aufnahme um einen Tag verschoben, aber alles gut, dann passt das ja immer noch rein, nämlich noch einen Tag zum Schneiden und dann könnt ihr da draußen auch die neue Folge wie immer am Freitag genießen.
Geht es jetzt auch wirklich schneller mit den Tools?
Naja, vielleicht nicht schneller, weil ich muss auch drauf warten, also die Produktion der Folge oder beziehungsweise der Spuren läuft dann auf den Servern, das dauert so ein bisschen, ist jetzt nicht ewig lang, aber es ist ungefähr die Zeit, die ich im Endeffekt spare, um mir die Arbeit zu machen, um die ganzen Füllwörter und die ganzen Nebengeräusche quasi rauszuschneiden.
Okay.
Das heißt, ich kann in der Zeit Kaffee trinken und der Server macht die Arbeit und ich muss es dann am Schluss wirklich nur noch hören und dann das Gespräch zusammenschneiden. Also das ist dumm geschwätzt, wie man bei uns auch so schön sagt. Oder wenn wir uns mal irgendwie in irgendwelchen Sätzen, oder wenn ich mich in irgendwelchen Sätzen verrannt habe, bei dir passiert das ja höchst selten, das ist ja eher so mein Ding, und das hat irgendwie ein sinnvolles Gespräch zu schneiden. Das, also die Arbeit habe ich immer noch, aber das ist auch der Teil, der Spaß macht, also diese ganzen Störgeräusche und Füllwörter rauszuschneiden, das ist das Nervige und das macht das Tool eigentlich ganz gut weg.
Okay, also lohnt sich's wirklich?
Das lohnt sich, ja. Das lohnt sich. Es ist nervenschonend. Das ist nicht, vielleicht nicht im Endeffekt zeitsparender, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist definitiv nervenschonender.
Das klingt gesund.
Richtig. Gesund ist nicht das, was da gerade auf dem Schiff passiert?
Nee, so gar nicht. Aber ich dachte zuerst, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich glaube aber, der Autor vorher hat auch sowas, zumindest mal ein paar Zitate oder irgendwas in Form eines Prologs geschrieben. Und der gute Ben Counter hat aufgelistet, was die Protagonisten sind und steigt dann direkt ein in Kapitel 1.
Genau, es gibt halt das Dramatis Personae, das steht am Anfang und dann geht's eigentlich schon auch los.
Da ist tatsächlich eine Überraschung drin, finde ich.
Ja?
Also, wieso? Na, was heißt Überraschung? Ein Neuling auf jeden Fall, der bisher noch nie genannt wurde. Alle anderen kennt man, ne?
Ich habe es nicht in Erinnerung.
Ja, der Mortarion ist genannt, also der konnte es erstmal entscheiden.
Ach so, genau. Ja, das habe ich auch gesehen. Der Primarch der Death Guard. Da bin ich mal gespannt, wie der so ist, so vom Charakter her. Ob der einfach nur wieder einer dieser Abziehprimarchen ist, wie der Sanguinius und der Fulcrum ja eigentlich auch sind, die man eigentlich nicht voneinander unterscheiden konnte. Oder ob der halt mal ganz anders ist.
Also du meinst, ob er nicht der Primarch ist, der Horus am nächsten steht?
Ja. böse.
Ja. Wir werden es sehen. Ist ja auch ein anderer Autor.
Wir werden es sehen. Ja, ist richtig. Man merkt auch schon, dass der ein bisschen, gut, jeder hat seinen eigenen Stil, ne? Aber also, wenn man das jetzt überhaupt von einem Kapitel überhaupt schon ableiten kann, ist der nicht so volatil in seiner Schreibweise. Also er hüpft nicht so viel.
Ja.
Vor allem nicht in der Zeit, aber wahrscheinlich kann man das jetzt noch gar nicht absehen.
Das stimmt, zumal wir ja eine übersetzte Version lesen und ich gehe davon aus, der Übersetzer war immer der gleiche. Das heißt, sein Stil spielt da auch ein bisschen mit rein, aber ja, vom Schreibstil her ist Ben Counter tatsächlich anders als die anderen beiden, ja. Und ich habe schon nach der ersten Übersetzung gedacht, oh, der macht da aber kompliziertere Sätze als die anderen.
Findest du? Ich finde es einfacher.
Okay, also mir ist es schwerer gefallen, aus so drei Sätzen Abschnitt mir zu merken oder zu überlegen, was habe ich mir denn davon behalten und was schreibe ich auf?
Da muss ich dir recht geben, ja. Also ich habe jetzt gerade, also das ist mir bei dem ersten Abschnitt, also bei dem Sindermann, erst beim ersten Sindermann-Abschnitt, ist mir das aufgefallen, dass ich da zwischendrin gedanklich gerne mal abgedriftet bin.
Mhm.
Ich habe eigentlich gedacht, das wäre, weil ich irgendwie müde bin oder so, und anscheinend ist dir das auch passiert. Ja, ich habe es dann nochmal lesen müssen, habe dann aber festgestellt, ja, so wichtig war es nicht.
Ja, auch das ist mir passiert. Also ich habe bei vermeintlich wichtigen Abschnitten nachher nur noch drei Wörter oder so da stehen.
Ja, gut, ja. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, der es so ging.
Ist doch gut. Dann lass uns mal einsteigen, würde ich sagen.
Genau, wir sind auf der Geist der Rachsucht. Wir wissen hier noch nicht wann. Ja, mhm. Wir wissen nur, dass es nach dem zweiten Buch ist. Und der Sindermann ist zu Besuch bei einer Versammlung von Gläubigen, also Gläubigen rund um die Lectitio Divinitatis. Und der Titus Casar hält eine Predigt. Also, der Titus Casar ist einer der Piloten von der Dies Irae, um das, das nochmal zu erwähnen. Und dieser beschreibt den Frevel, der damit einherging, dass der Horus sich vom Imperator abgewandt hat. Weil Frevel, weil die Lectitio Divinitatis ja dem Imperator huldigt.
Als Gott, genau.
Als göttliches Wesen, als göttliche Entität. Und das finden die natürlich gar nicht gerne, da raunen alle.
Ja. Und gucken unter sich und sind entsetzt. Wie du sagst, der Titus ist einer von den Piloten der Dies Irae, der auch so ein bisschen diese Gruppierung gegründet hat, bevor Kieler sich da an die Spitze gesetzt hat, weil sie rhetorisch anscheinend etwas geschickter ist als er. Und das wird ja auch so beschrieben, auch von Sindermanns Eindruck, dass der Titus etwas, steif und eintönig ist. Aber er wirkt sehr überzeugt von dem, was er da von sich gibt. Und deshalb findet er das gar nicht schlecht.
Er ist ehrlich in dem, was er sagt, und das bringt er auch rüber.
Ne? Ja, also, genau.
In seiner Einfachheit, in seiner Einfältigkeit in dem, was er da von sich gibt, ist er dann doch sehr ehrlich.
Mhm.
Das ist aber schön, das ist mir gar nicht aufgefallen, oder beziehungsweise habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Letzte Folge haben wir noch drüber gesprochen, dass die Kieler ja die Gemeinde von ihm übernommen hat, er da bereitwillig zurückgetreten ist. Und jetzt, wo sie im Koma liegt, steht er wieder vorn.
Ja, gut. So ganz freiwillig hat sie das wahrscheinlich nicht gemacht, aber es muss ja irgendwie weitergehen, ne?
Ja.
Genau, das ist auch das Nächste, was genannt wird, ne? Die Euphratie Kieler, eigentlich sind wir in so einem Gedankenspiel von Sindermann, habe ich das Gefühl. Also das wird aus seiner Perspektive beschrieben. Und auch er denkt jetzt daran, dass sie ja eigentlich der Fokuspunkt dieses ganzen Kultes ist und bezeichnet sich schon als Märtyrerin oder Heilige in Anführungszeichen, wie wir das Ende des letzten Buchs ja auch schon gelesen haben.
Die Gläubigen bezeichnen sie ja schon als Heilige. Also das hatten wir letzte Folge ja auch, wo die Oliton und der Sindermann ja auf der Medici-Station saßen und dann die Gläubigen kamen und die Heilige sehen wollten. Und der Sindermann sitzt hier tatsächlich und sinniert so vor sich hin, weil er war ja mal das Sinnbild des Säkularen und der Vorreiter des Wortes des Imperators und hat sich ja selbst davon abgewandt.
Aber so ganz öffentlich anscheinend noch nicht, weil er hat ein bisschen Angst, erkannt zu werden.
Ja, der hätte nicht kommen sollen, ganz ehrlich. Habe ich mir in dem Augenblick gedacht.
Nee, genau, das passt.
Das kommt ja nachher auch vor, ne, dass sich alle zu ihm umdrehen.
Ja, klar, weil er ist ja einer der Neulinge in dieser Gruppierung.
Ja. Was mir eben noch aufgefallen ist, das fand ich eine schöne Parallele zwischen den Büchern. Der Titus Casar hat ja auch die Predigt begonnen oder hat in der Predigt ja auch erwähnt, ich war dort als, ne, das ist eine schöne Parallele zwischen den Büchern. Das kommt immer wieder vor, auch wenn es immer wieder in einem anderen Kontext verwendet wird, aber es ist nie ein guter Kontext, in dem das genannt wird.
Das stimmt. Es gibt sogar noch eine Parallele, die beschrieben wird, die Sindermann auffällt, die er auch nicht toll findet. Denn das Buch, aus dem der Titus vorliest, ist in Leder eingebunden. Das erinnert den Sindermann sehr stark an die Bondsmen von Ignaz. Und wie das geendet hat, wissen wir ja schon.
Der hat sich umgebracht.
Mhm. Ja, genau.
Wird am Schluss oder wird nachher im letzten Abschnitt von dem Kapitel ja auch nochmal genannt. alles in allem, das ganze Kapitel ist eigentlich mehr oder minder so ein kleiner Recap dessen, was im ersten und zweiten Buch mit der Kila auch passiert ist. Also im Fokus auf dem zweiten Buch eher. Mhm. Und der Sindermann weiß selbst nicht so genau, warum er oder wie er zu dieser Messe gekommen ist. Ja. Es ist nämlich eigentlich verboten, dem Glauben des Laetitia Divinitatis anzugehören. Da hat er auch Schiss, erkannt zu werden.
Ja, klar. Und deshalb sind sie auf einem nicht genutzten Munitionsdeck. In der Hoffnung, dass sie da niemand entdeckt. Mhm. Das ist ja aber leider nicht so gut funktioniert, ne?
Nee, vor allem, sie sind ja immer noch auf dem gleichen Schiff. Also, ich weiß nicht, wie groß das Ding jetzt ist. Ich meine, sie werden ja relativ große Kathedralen, ja, oder fliegende Kathedralen beschrieben.
Ja, gut. Das wird aber in dem Abschnitt auch nochmal so gegen Ende thematisiert, weil sie werden ja tatsächlich entdeckt. Zumindest hört man mal Bolterschüsse und dann verteilt sich diese Masse in Panik. Und es gibt wohl verschiedene Ausgänge allein von diesem Deck. Und Sindermann, der doch schon auch jetzt nicht so seit 2-3 Wochen, sondern länger auf dem Schiff ist, hat keine Ahnung, wo sie sind. Während der Khazar ihm dann erklärt, naja, sie laufen jetzt Richtung Maschinendeck. Das ist ein Labyrinth. Und da wird auch nochmal betont, wie groß das Schiff eigentlich ist. Ich habe zwar jetzt immer noch keine Vorstellung davon, wie groß es wirklich sein soll, aber also eine Kathedrale scheint klein dagegen.
Ja. Aber ich frage mich immer, da muss doch interne Sensoren oder so irgendwas geben. Das muss man ja irgendwie erkennen können.
Das mit den Sensoren, das ist ja wie, wenn ein Schiff hinter ihnen auftaucht und sie nicht wissen, ob das Freund oder Feind ist, ne? Und da kommt ja später noch ein Abschnitt, wo ich auch denke, okay, das mit der Technologie ist dann doch anders als gedacht.
Das mit den Raumschiffen, die von hinten kommen, finde ich immer noch affig, aber das hatten wir, glaube ich, vorletzte Folge.
Genau. Ja. Ja, es ist halt andere Technologie. Es ist halt kein Star Wars, Star Trek, was es sonst noch so gibt, was man halt kennt.
Ja. Naja, auf alle Fälle sitzt da und sinniert so vor sich hin, bis dann, wie du schon gesagt hast, auf einmal Bolterschüsse halt zu hören sind. Und dann fliehen halt alle, weil, wie gesagt, das ist alles verboten, was hier so passiert. Und das darf auch nicht sein. Und die Astartes suchen sie wohl auch, weil sie die Gläubigen auch verfolgen. Und als der Sindermann und der Khazar dann Richtung Maschinendeck fliehen und auf die Frage, warum die Legionäre die Gläubigen dann nicht einfach in Ruhe lassen könnten, die Frage hat der Khazar gestellt, antwortet der Sindermann dann, weil sie Angst vor euch haben. Also so wie er selbst noch vor gar nicht mal allzu langer Zeit er noch Angst hatte vor den Gläubigen oder vor allem nicht säkularen.
Ja, was ich spannend finde, weil warum?
Gut, wird denn nachher noch erklärt, ne? Also dass der Abschnitt mit Horus, der jetzt kommt, also gegen Ende dieses Abschnitts, das Ding mit der Tyrannei, dass Tyrannier zuerst mal das abtöten, was halt gegen sie ist. Das wird wahrscheinlich damit reinspielen, weil die sind ja pro Imperator und Horus ist halt nicht mehr pro Imperator. Also so wird sie nicht gegen
ihn. Das ist klar, aber warum sie trotzdem Angst haben, das ist nicht so ganz. Vielleicht, weil Glaube oder Religion was anderes bewegen kann als die Wissenschaft. Aber das würde ja da darauf hindeuten, dass die Wissenschaftler oder die Säkularen doch nicht so 100% an das glauben, was sie selbst verbreiten. Aber ja, müssen wir jetzt nicht vertiefen, glaube ich, an der Stelle.
Ja, vor allem, sind ja alle quasi jetzt ja nicht mehr säkular. Ne? Ich meine, der Horus ist es nicht mehr, weil er jetzt an seinen Chaosgedöns da wahrscheinlich glaubt. Und der Imperator, gut, der noch, ne? Der Sindermann aber nicht mehr. Also, und ich weiß nicht, ob sie Astartes halt noch sind, ne? Weil die hören ja auf den Horus, aber ob die jetzt schon so eingeweiht da sind, in dem Status sind sie ja. Oder in dem Stadium der Verderbtheit oder der Korruption sind sie ja noch gar nicht.
Das stimmt, die sind ja so ein bisschen gespalten. Zumindest hat das letzte Buch ja so mit geendet. Ich glaube, der noch am ehesten säkular ist, ist Loken. Ja. Der hat zwar vieles erlebt, aber versucht sich das alles immer noch möglichst rational zu erklären.
Ja. Ich meine, er ist ja noch Teil des Sons of Horus, ne? Von daher ist das ja auch noch ein Indiz dafür, dass es halt so weit noch gar nicht ist.
Bevor wir zum nächsten Abschnitt gehen, es gibt noch eine Sache, die ich aufgeschrieben habe, die gar nicht unwichtig ist, finde ich. Denn der Sindermann sinniert ja so ein bisschen, wie du gesagt hast, und erinnert sich auch dran mit diesen Büchern, dass der Ignaz tatsächlich ermordet wurde, weil die Mersadi das behauptet hat. Das heißt, das Gerücht, dass dem so ist, macht anscheinend schneller die Runde als gedacht. Wobei wir ja, wie du auch schon gesagt hast, gar nicht wissen, wann wir gerade zeitlich sind. Das kommt ja noch ein bisschen später und da war ich auch etwas verdutzt.
Ja. Naja, so lang ist es gar nicht, aber naja, schon ein bisschen Zeit.
Ja, trotzdem.
Ja.
Ja.
Im nächsten Abschnitt unterhält sich der Horus dann mit der Ingmai Singh. Das ist die Chefin der Astropaten. Und die sind zum einen dafür zuständig, die Kommunikation zu gewährleisten, also auch mit anderen Planeten, anderen Schiffen etc. pp. Und auch für die Navigation. Und die Ingmai Singh eröffnet jetzt dem Horus gerade, dass Warpstürme aufziehen, die wohl bewirken, so habe ich es verstanden, dass sie bald nicht mehr navigieren können und auch keine Nachrichten mehr verschicken können. Also die Galaxis wird wohl gerade dunkel, so habe ich es verstanden. Und das gefällt Horus nicht, weil ihm das so ein bisschen in die Parade fährt.
Ja, da sind wir an diesem Technologiepart, den ich eben meinte. Also die sind quasi Navigations- und Funkgeräte in einem.
So.
Und das Schiff an sich kann das nicht.
Biologisch. Doch, das Schiff kann das schon, das wird ja nachher noch erwähnt. Weil sie ist ja noch mit der Kommunikation mit seinen Brüdern, also mit den anderen Primarchen ging und mit der Kommunikation mit dem Mars. Also mit den Brüdern konnten sie noch kommunizieren, mit dem Mars aber ging das telepathisch nicht mehr. Und da müssen sie jetzt quasi die Kommunikation technisch herstellen und das kann mehrere Monate dauern.
Was Horus noch mehr freut. Bei diesem Es wird dunkel habe ich übrigens extra gegoogelt. Und zwar dieses Wort Astronomikan. Ich weiß nicht, ob du es auch nachgeschlagen hast.
Was für ein Wort?
Genau, du hast es nicht nachgeschlagen, okay. Weil ich habe nicht verstanden, warum Horus sich darüber so aufregt und was es bedeutet, dass es dunkel wird. Das Astronomikan ist ein Lichtstrahl, der von Terra ausgeht und bis zu 70.000 Lichtjahre lang ist. Und darüber navigieren die Schiffe.
Das kommt ja vom Imperator, oder?
Ja, in dem Eintrag selbst bei Wikipedia oder dem Warhammer Compendium wird beschrieben, dass es durch ihn quasi ausgelöst wurde, ja. Aber erzeugt wird es entweder von einem riesigen Chor von Psionikern oder dadurch, dass täglich 1000 Psioniker geopfert werden. Da streiten sich die Leute anscheinend so ein bisschen.
Okay.
Also Auslöser ist er und er hatte auch anscheinend die Idee und hat das ins Leben gerufen. Ja, und es ist auch ein psionisches Licht. Aber es ist halt echt ein Lichtstrahl, der ist quasi der Orientierungspunkt ist zur Navigation. Und dann verstehe ich, dass Horus sich aufregt, weil wenn die Sicht dahin verschwindet langsam, dann können sie halt alle nicht mehr navigieren.
Das ist richtig. Ha, guck mal. Ich hatte das eigentlich so verstanden, zumindest im 40k-Kontext, dass ja, wenn der Imperator ja irgendwann in den goldenen Thron eingebastelt ist, damit er halt nicht stirbt, ihm ja täglich 1000 Seelen, also 1000 Psioniker-Seelen ja geopfert werden müssen, um ihn am Leben zu halten, damit die Navigation im Universum überhaupt noch funktionieren kann. Darüber bin ich drauf gekommen, dass das von ihm ausgeht, weil er ja am Leben gehalten werden muss, weil sonst keiner mehr navigieren kann.
Genau, das war auch so mein Stand. Und in diesem Wiki-Antrag ist das eine von zwei möglichen Theorien.
Ah ja, okay. Weil hab ich gerade so verstanden, dass quasi diesem Chor diese Seelen geopfert werden müssen, damit das aufrechterhalten wird.
Nee, dem Chor nicht. Der Chor ist die Alternative zum Opfern. Ist klar.
Ja.
Stell ich mir auch toll vor. Singst den ganzen Tag, psionisch. Sonst keine Aufgabe.
Ist wohl anstrengend. Aber vielleicht haben die auch Schichtdienst, kann ja
vermutlich
sein.
Ja, das wäre cool. Ja.
8 Stunden singen, 16 Stunden frei. Die Information über Horus Brüder, die kriegt er noch, also das teilt sie ihm noch mit. Und die Kommunikation mit dem Mars funktioniert nicht mehr, habe ich ja schon gesagt. Und er will aber oder er muss mit dem Fabrikator-General Kelbor Hall kommunizieren. Das ist wohl sehr wichtig für ihn. Und das steht wohl irgendwie auf der Kippe, dass das noch funktionieren wird.
Wobei da ja steht, also sie hat es mehrfach versucht, sie kriegt nur einfach keine Antwort von ihm. Also wissen wir nicht, ob es angekommen ist oder nicht. Und was ich auch spannend finde, diese Nachricht ist auch verschlüsselt. Wie auch immer das dann geht, weil sie weiß nicht, was die Nachricht ist, aber überbringt sie verschlüsselt. Und gleichzeitig fühlt sie aber, dass das irgendwas Wichtiges und Gefährliches ist.
Okay. Mhm. Sie merkt, dass das irgendwie nicht so dolle ist, was sie da überbringt. Sie ist aber insgesamt ja auch stolz auf das, was sie da macht, wie professionell sie ihre Arbeit macht, wie professionell sie ihre Arbeit erledigt. Und ist hier aber so unter der Hand nicht ganz so einverstanden mit dem, was sie da so übermittelt. Also steht ihr zwar nicht zu, es ist mir nicht ihre Aufgabe, das zu tun, also ganz kommt sie damit nicht klar.
Was Horus aber natürlich egal ist, weil du schon gesagt hast, es steht ihr nicht zu, das zu beurteilen. Ihre Aufgabe ist, das zu tun. Und sie soll ihm da einfach vertrauen, weil er macht das Richtige für das Imperium.
Mhm. Ja, ja.
Genau.
Vorher ist vielleicht noch zu erwähnen, wir haben im letzten Buch ja erfahren, dass Horus die Wordbearers gegen die Ultramarines schicken will und hat den Galliman nach Kalth entsandt, damit er dort alle Ultramarines zusammenzieht, damit seine Legion dort von Lorga und den Wordbearers angegriffen werden kann. Und das hat der Galliman auch wohl schon bestätigt und dass die Ultramarines dann da sind. Und der Lorga hat dann zurückgemeldet, dass er gut vorankommt und dass das dann wohl alles bald auch losgehen wird.
Und die Ingmei berichtet, dass er das sogar voller Euphorie zurückgemeldet hat. Also, was auch immer das dann genau bedeutet. Vielleicht hat er einfach Bock auf Schlachten oder sowas.
Ja. Und zum Abschluss des Abschnitts will der Horus dann noch von ihr wissen, wer denn diese heilige Kila ist. Und sie soll ihm doch mal ein bisschen von der erzählen.
Es fehlen nur noch Klammer auf, 3 Punkte, Klammer zu. Aber der Abschnitt endet trotzdem einfach so an der Stelle.
Und dann sind wir im nächsten Abschnitt bei der Melody Oditon, dem Sindermann und bei Loken. Der Loken trainiert mal wieder. Also diese Szenerie hatten wir auch im letzten Buch öfter ja schon mal, dass irgendwie in dieser Trainingshalle verschiedene Sachen besprochen werden oder verschiedene Handlungen stattfinden. Und die drei haben sich wohl schon eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Das fand ich interessant.
Ja. Denn es wird beschrieben, dass das Feuer im Archiv schon 1 Jahr her ist. Mhm. Dann habe ich überlegt, habe ich was verpasst? Welches Feuer im Archiv? Also wahrscheinlich das, wo dieser Zienstämon dann erschienen ist, der das Feuer ausgelöst hat, was gefühlt vor einer Woche passiert ist oder so.
Ja, also bei uns ist das schon ein bisschen länger her. Ne? Also wenn man sie so am Stück liest, wäre das wahrscheinlich gestern gewesen. Aber das ist jetzt wohl schon 1 Jahr her, als die Kila diesen Dämon dann gebannt hat. Und dann ins Koma fiel.
Ja, das heißt, die liegt auch schon seit über 1 Jahr im Koma, weil man noch nichts anderes darüber gehört hat. Und auch Loken hat sich so ein bisschen verändert anscheinend. Zumindest hat er sich sehr stark zurückgezogen.
Ja. Und die haben sich auch aus einem anderen Grund schon länger nicht mehr gesehen, weil der Malokhurst wohl Befehle erlassen hat für die Memoratoren, beziehungsweise vielleicht auch für alle Zivilisten. So genau konnte ich das nicht rauslesen.
Glaube ich auch, ja.
Dass diese sich nur noch in ihren Quartieren oder in der Zuflucht aufhalten dürfen. Und sie werden wohl alle verfolgt und auch angegangen, was wohl noch im Stillen passiert. Ja. Was aber auch die Tode von Ignaz und Petronella zeigen, die ja beide auch im Geheimen beseitigt wurden.
Erleuchtet.
Ja, stimmt, sie wurden erleuchtet, Entschuldigung.
Ja. Was halt auffällt und auch beschrieben wird, Loken trainiert nur noch alleine. Früher hat er ja mal mit ein paar anderen trainiert. Irgendwie scheint er das nicht mehr zu machen. Und auch aufgrund des Erlasses sehen die sich halt kaum. Das heißt, die Memoratoren können nicht wirklich was berichten, weil sie erfahren nichts mehr. Und das geht der Masadi ganz schön gegen den Strich und die wird sogar richtig sauer.
Gut, ihre Aufgabe ist es halt vom Kreuzzug zu berichten. Ne? Wenn ihr niemand von mir was erzählt, kann sie nichts berichten.
Genau. Dann wirft halt der Sindermann noch ein und gleichzeitig das, was du auch vorher schon erwähnt hast, wenn dann da jemand auch noch gegen Horus was sagt, dann wird er halt neuerdings einfach umgebracht. Und das sagt er halt, während der Loken in die Augen schaut, ohne auch nur zu zucken. Das heißt, er hat zwar vielleicht Respekt, aber auf jeden Fall mal keine Angst, dass Loken ihm was antut. Ja.
Der Loken selbst will das wohl aber auch alles nicht so wahrhaben, ne? Kann aber auch seinen Kummer um Ignaz Tod nicht so ganz verbergen. Ich meine, der hat ja unter seinem Schutz gestanden.
Das hat ja nicht so gut geklappt.
Und der Sindermann mahnt ja jetzt auch, dass Tyrannen immer die zuerst ermorden, welche die Stimme gegen die Tyrannei erheben. Als auch das Mahnen nichts hilft, erzählt er dann noch von der Kreatur aus dem Warp, die als Gestalt gewordene Lüge ja hervorbrach, als er sie mit dem Buch Lorga beschwor, also innerhalb der Bibliothek, die ja dann, die eben schon bei dem Brand, also die Archivkammer, die eben schon beim Brand erwähnt wurde. Und die Kieler hat ja dann diese Kreatur bekämpft. Und wie weiß Sindermann nicht so ganz, aber er denkt, sie habe die Kreatur mit dem Glauben besiegt, also mit dem Glauben und dem Licht des Imperators. Das mit dieser Gestalt gewordenen Lüge zielt ja wahrscheinlich darauf ab, so habe ich es interpretiert, dass ja diese Hexerei, die ja anscheinend ja doch existiert, ja irgendwie totgeschwiegen wird, auch vom Imperator totgeschwiegen wird, oder?
Ja, so habe ich das auch interpretiert, genau. Weil Sindermann ist zwar jetzt so auf der Seite der Gläubigen, aber noch nicht so ganz. Also er kann ja nicht aus seiner Haut und bezeichnet das deshalb auch noch als Lüge, weil es ja verleugnet wird eigentlich nach wie vor von vielen. Nur er hat es halt gesehen, dass es das wirklich gibt. Und an der Stelle kann er dann auch Locke nicht mehr erklären, was los war oder ist. Weil das ja wieder gegen seine eigentliche Überzeugung spricht.
Es ist ja auch so ein bisschen gegensätzlich, ne? Also wenn du jetzt überlegst, der Imperator hat ja die Warp-Kreaturen ja, oder hat das Chaos an für sich halt totgeschwiegen und hat gesagt, das gibt's nicht und Hexerei gibt's auch irgendwie nicht. Und was ja dann quasi dafür spricht, dass der Imperator die ganze Zeit gelogen hat. Ja? Und der Glaube, die Legitio Divinitatus, ist ja quasi der Imperator, wird ja als Gott verehrt. Das beißt sich ja auch.
Ja, ja. Vor allem der Imperator beschützt, das ist ja der Spruch, den wir schon ein paar Mal gehört haben und wahrscheinlich noch tausendmal hören werden. Er beschützt halt nur nicht anscheinend alle und nicht zur gleichen Zeit. Weil zwei sind ja schon mal gestorben, ne?
Ja, der sucht sich aus, wen er beschützt.
Genau.
Es sind ein paar sind schützenswerter als andere.
Überraschend fand ich übrigens, dass Loken gar nichts von Kela wusste, anscheinend. Was so ein bisschen für mich bedeutet hat, dass er anscheinend in den letzten Monaten vieles einfach verdrängt oder ignoriert hat.
Oder es an ihm vorbeigelenkt wurde, oder dass ihm halt absichtlich nichts erzählt wurde.
Ja, das kann natürlich auch gut sein. Aber er bricht dann ja mit einer Info noch raus, so quasi, nachdem er erstmal, ja, kann sein, und so ein bisschen ignorant reagiert hat. Und plötzlich sagt er dann, ach ja, und Varvaras wurde erschossen.
Ja.
Was für die anderen beiden dann wieder was Neues war, ne?
Damit kommt er um die Ecke, nachdem er den Sindermann zittern und weinen gesehen hat. Und die Mazadi, das ja auch so alles gar nicht glauben will und ja auch eher nach rationalen Erklärungen sucht. Und damit kommt er halt dann mit um die Ecke, dass der halt umgelegt wurde, und zwar von den Sons of Horus und nicht, wie wohl allgemein bekannt in Anführungszeichen ist, dass der Varvaras von der Bruderschaft umgelegt wurde. Mhm. Und dass er das mit dem Targadon zusammen rausgefunden hat, hat er hier aber nicht erwähnt.
Genau, Targadon wird gar nicht genannt.
Der wird nur einmal erwähnt als einer seiner Trainingspartner früher, aber sonst wird er hier noch gar nicht erwähnt.
Trainingspartner, ja. Ja. Ja gut, für Loken ist die Information wahrscheinlich auch unwichtig. Wichtig ist, dass die anderen beiden wissen, der wurde gezielt von irgendeinem Astartes erschossen.
Und das bestätigt dann ja auch wiederum Sindermann, dass die Andersdenken halt zum Schweigen dann gebracht werden sollen. Und der Loken macht sich nun mit den beiden gemein, also tut sich mit den beiden ja schon irgendwie zusammen, auch wenn das hier nicht explizit genannt wird, aber das ist ja schon jetzt irgendwie so eine kleine Gruppenverschwörung von drei Leuten, die gemerkt haben, oh, es gehen doch irgendwie alle drei in die gleiche Richtung.
Da ist mir dann eingefallen, vielleicht war sein Verhalten davor, also dieses ein bisschen abtun, nur so halb zuhören oder so machen, als ob, quasi so ein Test, ob er jetzt den beiden dahingehend vertrauen kann oder nicht.
Ja, habe ich mir auch überlegt, aber irgendwie so vom Lesen her hat sich das eher so angefühlt, wie, dass es mehr oder minder halt Zufall war, dass er es halt jetzt dadurch, so wie wir das erzählt haben, quasi über die Schwelle getragen wurde, dass er jetzt das aus sich raus erzählen kann. So ist es bei mir angekommen.
Ja, okay.
Aber kann auch sein, dass es gespielt war. Ich weiß es nicht. Und dann?
Ja. Jetzt ein bisschen unterbrochen, das Ganze.
Etwas, ja. Denn der Malokhurst kommt rein. Und der lässt den Kirill Sindermann und die Merzati von einem Trupp Gardisten, angeführt von Magath, ne, also Petronella Vivars ehemaligen Leibwächter, werden die dann abgeführt. Hat Magath Astartes-Upgrades gekriegt?
Habe ich mich auch gefragt, aber glaube ich nicht. Also Sindermann beschreibt das ja wieder, glaube ich. Ne? Die Szene, der hat den ja nie wirklich wahrgenommen. Aber dass er auch genmodifiziert ist, wissen wir ja.
Ja, aber das hat sich irgendwie so gelesen, als hätte er irgendwie neue Narben oder es wäre irgendwie an ihm rumgebastelt worden.
Okay.
Also so kam es bei mir an, vielleicht habe ich mich auch verlesen.
Ja, für mich, von der Beschreibung her, steht da irgendwo zwischen Mensch und Astartes.
Ja. Ja, vielleicht ist er auf dem Weg dahin, vielleicht wird er ja gerade umgebaut.
Das kann natürlich sein, ja, wenn das so einfach geht. Wichtig ist vielleicht noch, die haben ja Abzeichen. Normalerweise. Und die haben sie aber alle abgelegt.
Also die Gardisten, ne?
Genau, genau. Also man erkennt jetzt nicht mehr die Zugehörigkeit, was ich schon sehr verdächtig finde.
Gut, das sind wahrscheinlich die Gardisten, die jetzt überhaupt noch übrig sind, nachdem ja die dem Barbaras treuen Gardisten ja auf dem Planeten zurückgeblieben sind.
Genau, die dürfen ja die Konformitäten bewachen. Genau. Klingt aber für mich auch so ein bisschen nach Spezialkommando Zivilisten verschwinden lassen.
Naja gut, das war ja das Spezialkommando, wir lassen die Gardisten da, ohne sie umbringen zu müssen.
Genau, ich meine jetzt Magath ist das andere Spezialkommando.
Ach so, ja, das Spezialkommando, ja, Zivilisten verschwinden lassen, ja, richtig.
Ja.
Nur bei den beiden wird es wahrscheinlich schwierig, sie verschwinden zu lassen, weil Loken die erkennt. Ne?
Ja, Ignaz hat er auch gekannt, aber den beiden hier steht er noch näher. Mhm. Also ja. Ja, vermutlich schon. Deshalb stellt sich Loken jetzt ja auch in den Weg.
Also ne? die können sie nicht beseitigen. Ne? Also das
nee, genau,
funktioniert genau. Nicht. Funktioniert von der Story her auch nicht. Die können jetzt nicht auf einmal weg sein.
Das wird schwierig. Dann würden ein paar Lücken entstehen, die man nicht so leicht füllen kann.
Richtig, auf jeden Fall, ja. Ja, beim Rausgehen sagt der Sindermann dann noch, der Loken soll sich nochmal die Chroniken von Ursch durchlesen. Dort würde er Antworten finden für alle, die schon länger dabei sind. Die Chroniken sind sein Buch, das er dann irgendwann nochmal zurückgegeben hat. Aber das soll er sich dann erst nochmal lesen und dort drin findet er dann Antworten.
Mhm. Falls er das Thema vertiefen will, genau. Was auch immer das bedeuten soll. Ja, und die Merzati schaut auch noch einmal zurück, bevor sie abgeführt werden und sieht halt, dass die Gardisten mit ihr und Sindermann da stehen, dann kommt der Malachurst und dann kommt Loken und Loken bietet Malachurst die Stirn und er kommt ihr halt vor wie so ein gefangenes Tier, das eben nur, wenn es zum Angriff bereit ist. Also man merkt da deutlich schon eine Spannung zwischen den beiden Astartes.
Ja. Das war's dann schon, ne?
Sache habe ich noch aufgeschrieben. Und zwar, nachdem Malachurst da reinkommt, diskutiert er auch kurz mit Loken. Und er weist explizit darauf hin, dass der Imperator gerade sehr weit entfernt ist, nachdem Loken darauf anspielt, dass diese Zivilisten in Form von Memoratoren sehr wohl eine wichtige Rolle spielen sollten bei dem Ganzen. Malachurst aber sagt, nee, aber mit dem Krieg sollen die bitte nichts zu tun haben.
Alles in allem ein recht kurzer Abriss der Geschehnisse, ne? Auch der ersten beiden Bücher mit Fokus auf dem zweiten Buch. Jetzt nichts Neues im eigentlichen Sinne, ne? Aber so ein deutliches Platzieren der Ereignisse, um die aktuelle Grundstimmung so ein Jahr nach Buch 2 zu setzen. Also das fand ich schon ganz gut und auch ganz treffend gemacht.
Ja, das finde ich auch. Allerdings fehlen mir noch ein paar Charaktere und mindestens mal der Torgadon noch.
Da hoffe ich, der kommt auch schnell, nicht, dass der jetzt irgendwie lange zurückgehalten wird, damit er irgendwann zur Rettung eilen kann. Das würde ich, glaube ich, irgendwie doof finden.
Ja, genau. Der steht ja schon, wenn es um die Gruppierung geht, in der gleichen Gruppe wie Loken. Also das sollte jetzt nicht irgendwie was Abwegiges passieren.
Ja. Möchtest du noch was ergänzen?
Also es ist wahrscheinlich noch zu früh, den Stil des Autoren zu beurteilen, aber also entweder habe ich mich zu viel an die anderen beiden gewöhnt oder er catcht mich noch nicht so richtig, nicht so wie die anderen beiden.
Ja, das ist das erste Kapitel des neuen Buchs, ne? Daran kann es auch liegen, aber die anderen beiden haben mich auch nicht so wirklich gecatcht, da fand ich es eher nervig, dass sie so viel gehüpft sind, ne? Aber was ja noch nicht ist, kann ja noch kommen.
Ich wollte gerade sagen, wir lesen mal das nächste Kapitel, dann wissen wir es ja. Ja, dem wollen wir da einsteigen. Nee, sonst würde ich da erstmal nichts mehr sagen. Ist noch zu früh.
Okay, dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei den Two Crime Nights. Und dir wünsche ich eine gute Nacht und vor allem eine gute Besinnung.
Vielen Dank. Gute Nacht, Kai. Respect.